Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie alle hier in Hesel ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst am Sonntag Litare mit dem Wochenspruch, der zugleich ein Teil unseres Predigtextes ist. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Der Gottesdienst wird gestaltet durch Frau Sauer, die die Orgel spielt, durch die Kirchenvorsteherin Frau Hella Bruns und Pastor Hermann Erben. Der Text zu den zwei Kirchenliedern wird vorgelesen. Ich wünsche uns allen Hörern einen gesegneten Gottesdienst. Mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch gnädig behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel, die Verse 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun gemeinsam unsere christlichen Gaben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören nun ein Lied vom Gitarrenchor.
Yeah.
verfolgt und mitsingen möchte, schlage nur das Lied Nummer 81 auf, die Strophen 1 bis 3. Ich werde jeweils die eine Strophe lesen und danach wie die Orgel spielen. 81, 1 bis 3. Herr Jesus Christ, was hast du verbrochen, dass man solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Steht im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Gott segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus konnte die Menschen begeistern. Und die Menschen lassen sich gerne begeistern. Wenn vor Jahren die deutsche Fußballmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte in Rio und dann ins Land zurückkehrte, wurde sie von zigtausenden Fußballfans begeistert gefeiert. Oder wenn vor 130, 40 Jahren der Kaiser in Berlin mit seiner Familie durch die Stadt zog, dann war das Volk am Jubeln. Es ist schon etwas Schönes, wenn man sich für etwas begeistern kann, wenn die Ideale, die Träume, die man so hat, irgendwie in Erscheinung treten und man ihm zujubeln kann. Direkt vor unserem Predigtext steht die Geschichte Jesu mit dem Einzug in Jerusalem. Die Juden waren begeistert. Was seit Jahrhunderten von den Propheten exakt vorausgesagt worden war, das durften sie jetzt erleben. Der lang ersehnte, von Gott gesandte Messias war da. Wenige Meter vor ihren Augen reitet er da mit einem Esel hin. Voller Begeisterung hatten die Juden Palmzweige auf die Straße gelegt, ja ihre eigenen Kleider, um dem Messias einen festlichen Empfang zu bereiten. Jetzt kam die große Wende. Jetzt gingen alle ihre Träume in Erfüllung. Alles das, was mit dem Kommen des Messias verband. Wenn es damals schon Journalisten gegeben hätte, ein modernes Pressewesen, dann wären sicher Journalisten vor Ort gewesen und hätten sich so ein paar Juden aus dieser jubelnden Menge herausgenommen und ihnen die Frage gestellt: Was erwartet ihr denn jetzt eigentlich von diesem Jesus von Nazareth, den ihr so zujubelt? Und der Jude hätte antwortet: Das fragen Sie? Das weiß doch jeder. Das Königreich darf nicht wieder aufgerichtet werden. Die Römer werden aus dem Land gejagt werden. Wir werden keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen müssen. Die Wirtschaft blüht aus. Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen. Ja, das war damals die Stimmung. Das erwartete man von diesem Jesus von Nazareth. Und das war nicht nur unter den Juden so. In unserem Predigtext heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu den Jüngern und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Man muss dazu wissen, dass im damaligen Römischen Reich, das sich ja von Britannien bis Ägypten erstreckte, zumindest bei den Führenden, bei den gelehrten Schichten eine große religiöse Lehre herrschte. Der alte Götterglaube der Griechen und Römer an Zeus und Jupiter, Poseidon und Neptun, Aphrodite und Venus, der hatte sich so langsam aufgelöst. Und die Lehren der Philosophen wie Sokrates und Platon und Aristoteles wurden damals viel diskutiert. Nur sie füllten nicht die innere religiöse Lehre. Und wenn man dann auf dem Sterbebett lag, halfen einem keine Sokrates-Sprüche. Man wollte wissen, wo es hinging, aber das konnte niemand sagen. Und nun hatten einige nachdenkliche Griechen gehört, dass fern im Osten die Juden irgendwie weiter waren. Sie glaubten nur noch an einen Gott, der unsichtbar war, wo man keine Statuen anbetete und der im Tempel in Jerusalem verehrt wurde. Und so sagten sie sich, diese nachdenklichen, gottsuchenden Griechen: Vielleicht ist das ja die Wahrheit. Und so machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem, um eine Antwort auf die Sinnfrage ihres Lebens zu finden. Und dann erlebten sie diesen gewaltigen Einzug Jesu in Jerusalem mit, wie Menschen so begeistert waren. Und auch sie wurden in diese Begeisterungsstimmung mit hineingezogen und sagten sich: Diesen Jesus möchten wir persönlich kennenlernen. Vielleicht gibt er uns ein Interview. Ja, so ein Interview, das ist ja schon was Besonderes, wenn man mit einer hochgestellten Persönlichkeit reden darf. Und in meinen jungen Jahren habe ich auch schon mal ein Interview geführt, und zwar mit dem damaligen südafrikanischen Justizminister, späteren Staatspräsidenten Forster, oder mit dem Direktor der Siemenswerke in Johannesburg, Herrn Wendgens, oder mit dem Oberhäuptling der Herero, Clemens Kapur in Windhoek. Das waren schon tolle Erlebnisse, erhebende Augenblicke, wenn man mit solch bekannten Persönlichkeiten persönlich mal reden darf. Und jetzt ein Interview mit Jesus selbst, das wäre der absolute Höhepunkt eines Menschenlebens gewesen. Und für Jesus selbst wäre das auch ja gut gewesen. Denn wenn die Griechen nun in ihre Heimat zurückgekehrt wären, hätten sie dort ja die Botschaft Jesu in Athen und Korinth weitersagen dürfen. So, liebe Heseler, alles, was wir uns bisher so überlegt haben, ist menschlich gedacht. So würden wir handeln, so würden wir strategisch vorgehen. Wir würden die Begeisterung des Volkes nutzen, um Jesus Anliegen und das Volk zu bringen. Bloß Jesus selbst verhält sich total anders. Kein Interview mit den Griechen. Keine Lagebesprechung Jesu mit seinen Jüngern nutzt die Begeisterung des Volkes aus. Wir würden sagen, Jesus verpasst die Chance. Stattdessen sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich weiß nicht, wie viel der damals Anwesenden dieses Wort Jesu verstanden haben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und absterben, dann kommt neues Leben und bringt viel Frucht. Heute wir in Hesel, weil wir christlich erzogen sind, wissen, was damit gemeint ist. Das Sterben des Kornes, das war Jesus, Tod am Kreuz. Und das aufblühende Leben, das war die Gemeinde Jesu, die sich dann entwickelte. Das waren wir. Die Jünger aber werden Jesus groß angesehen haben und sich gefragt haben, was soll das? Wir müssen doch jetzt handeln, das Volk steht hinter uns, die Chance gibt es nicht wieder. Aber von Jesus keine Reaktion. Stattdessen fromme Sprüche, die niemand versteht. Hier sehen wir, wie fremd und unverständlich die christliche Botschaft auf uns Menschen wirkt. Der Mensch will mit Hilfe des Messias ein edisches Königreich Israel aufbauen, mit Macht, Reichtum und jüdischem Patriotismus. Jesus dagegen denkt in göttlichen, ewigen Kategorien. Er möchte, dass der Mensch zu Gott zurückfindet und wenn er stirbt, selig wird. Und dazu ist er gekommen, diesen Plan Gottes durchzuführen. Und in diesem Plan erhält Jesus keine goldene Krone mit Diamanten geschmückt im Palast in Jerusalem unter dem brausenden Beifall des Publikums, sondern genau umgekehrt, fast nackt, steht er nur mit dem Lendentuch bekleidet vor den Kriegsknechten, die ihn auspeitschen, verhöhnen, lächerlich machen und eine Dornenkrone aufs Haupt drücken und ihn dann zur Kreuzigung abführen. So weit klaffen menschliche Träume und Gottes Wirklichkeit auseinander, weil Gott der Realist ist und die Wirklichkeit sieht, wie sie ist. Liebe Gemeinde, der christliche Glaube ist ein völliger Fremdkörper in dieser Welt. Andere Religionen, die kann man viel leichter erklären. Dem Moslem wird gesagt, du musst dreimal am Tag in Richtung Mekka beten, ganz bestimmte Worte, eine ganz bestimmte Körperhaltung und wenn du das machst, wird das Gebet von Allah angenommen. Das sind äußere Formen, die kann man einhalten. Früher auch ja in der Beichte manchmal, es hieß 20 Vaterunser, die wurden runtergeleiert, dann war's gut. Aber schon im Alten Testament bei Samuel heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Jesus sagt, selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es kommt also nicht in erster Linie auf die äußeren Formen an, obwohl die vielleicht manchmal auch ganz wichtig sind, sondern wie tief es im Innersten meines Menschseins aussieht, in meinem Herzen. Ob ich Gott ganz nahe bin oder ob Sünde und Schuld Gott aus meinem Herzen vertrieben hat. Das ist das Thema, worum es Jesus geht. Nur ist es so, das müssen wir ganz nüchtern sehen, dieses Thema interessiert heute die wenigsten Menschen. Nicht, dass sie Gott leuchten, es will ihn schon irgendwie geben, aber er ist weit weg und berührt ihr Leben nicht. Jesus aber macht in seinen Predigten deutlich, und das ist die Aufgabe der Kirche, das den Menschen zu sagen, dass der Mensch in seiner Unvollkommenheit vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann. In der Bergpredigt, vor allem in den Seligpreisungen, zeigt Jesus die Maßstäbe auf, die Gott an unser Leben legt. Sanftmütig, barmherzig, friedfertig, reines Herzens, liebevoll, keine Hass- und Rachegefühle, selbstlos sich für das Gute einsetzen, vor allem aber eine tiefe innere Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Und wenn wir diese Maßstäbe an unser Leben legen, stellen wir erschreckend fest, wie weit wir doch von diesen Normen Gottes entfernt sind. Paulus schreibt, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Also, das ist ganz eindeutig die Botschaft Jesu. Der Mensch ist vor Gott ein Sünder und hat deshalb vor Gott im Grunde keine Chance. Das aber zu akzeptieren, dass man mit leeren Händen vor Gott stehen wird, fällt den heutigen Menschen unendlich schwer. Das passt einfach nicht in sein Weltbild hinein, des modernen, aufgeklärten Menschen, wo der Mensch selbst bestimmt, was gut und böse ist. Nur ob es ihm passt oder nicht, interessiert nicht. Gott bestimmt die Regeln. Der Gott, der uns einmal erschaffen hat, das Leben gab, sonst wären wir überhaupt nicht da, und uns wieder zurückfordert, vor dem müssen wir unser Leben verantworten. Das bleibt keinem erspart. Darauf müssen wir uns einstellen. Und wenn es dann in der Bibel heißt, ihr seid allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den ihr bei Gott haben solltet, und da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, dann wird es ganz eng für uns. Aber nun das Entscheidende. Wir sagten schon, dass Jesus sich völlig anders verhält, als wie seine Jünger das von ihm erhofft hatten. Nicht die goldene, mit Diamanten verzierte Königskrone im Palast in Jerusalem, sondern der nur mit einem Lendenschurz bekleidete, mit einer Dornenkrone verhöhnte und ausgepeitschte Verbrecher, der zur Kreuzigung geführt wurde. Das ist der Weg, den Gott gewählt hatte, um uns Menschen aus der Gottesferne zu sich zurückzurufen. Die menschliche Schuld, die wie eine Mauer zwischen Gott und den Menschen sich aufgetürmt hat, muss gesühnt, muss bestraft, muss irgendwie aus der Welt geschafft werden. Und weil das aber uns Menschen in eine Katastrophe führen würde, übernimmt Jesus diese Aufgabe. Er nimmt die Schuld auf sich und büßt mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz sie ab. Und so hat Gott dieses Problem von uns Menschen gelöst, uns Menschen, die wir durch unsere Selbstherrlichkeit uns so weit von Gott entfernt hatten, um uns zu sich zurückzurufen. Und das wird in der Bibel geschildert, wenn Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht im Finstern bleibt. Und dann in unserem Predigtext heißt es, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das heißt also, Jesus sagt zu seinen Jüngern, jetzt geht's los. Wir sind jetzt in Jerusalem angekommen und in den nächsten Tagen wird sich das alles erfüllen, was ich euch gesagt habe, was ihr aber nie begriffen habt, wo ihr überhaupt nicht darauf geachtet habt. Nämlich, ich werde gefangen genommen werden, ich werde gegeißelt werden, ich werde gekreuzigt werden und ich werde von den Toten auferstehen. Das Weizenkorn wird in die Erde gelegt und bringt viel Frucht. Liebe Hesler, es ist sehr schwer, das ist meine Erfahrung aus meiner Amtszeit, den Menschen diesen christlichen Glauben nahezubringen, weil er etwas völlig anderes ist, als das, was wir Menschen uns so ausdenken und vorstellen. Alle anderen Religionen und Weltanschauungen kann man sich irgendwie erklären. Aber dass Gott seinen Sohn wie ein Verbrecher grausam hinrichten lässt, um uns die Sünden zu vergeben, liegt außerhalb aller menschlichen Überlegungen und Vorstellungen. Und deshalb kann man eine Moschee oder ein Hindu-Tempel oder auch ein Sportfest leicht mit Menschen füllen. Aber in der Kirche muss man um jeden Einzelnen kämpfen, um ihn für Christus zu gewinnen. Deshalb lasst uns dankbar sein, dass Gott in seiner Liebe zu uns Menschen diesen Weg gewählt hat. So können wir, wenn es einmal soweit ist, dem Tod ruhig entgegensehen, denn wir haben ein Heiland, Jesus Christus, der für uns den Weg in Gottes ewiger Herrlichkeit freigemacht hat. Amen. Wir singen jetzt von dem Liede 84 die Strophen 1 bis 3, O Welt, siehe dein Leben. Nummer 84, 1 bis 3. Ich lese die erste Strophe. O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben, dein Heil sinkt in den Tod. Der große Fürst der Ehren, des will ich sich beschweren, mit Schlägen, Hohn und großem Spott. Weißt du nicht. Das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Marter her. Völker erbarmen, in den Unruhen und Kriege herrschen. Lass uns auch für unser eigenes Volk bitten, dass Gott uns bewahre vor satter Gleichgültigkeit und müder Hoffnungslosigkeit. Lass uns auch bitten für die Staatsmänner und Politiker in aller Welt, dass Gott ihnen in den schweren Verantwortungen, die sie tragen, weise Gedanken schenke, die zum Frieden führen und die Freiheit und das Recht bewahren helfen. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für unsere Kirche, für ihre Pastoren und Theologen, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden und in seiner Kraft predigen und trösten und nach der Wahrheit Gottes forschen. Lass uns beten für die Gemeinden, dass sie durch ihr Leben Zeugnis geben vom Evangelium und nicht nachlassen in der Fürbitte und im Dienst für die Welt. Lass uns darum beten, dass die Christen in aller Welt Verbindung miteinander bekommen und untereinander einig werden im Glauben und in der Liebe. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lass uns beten für die Menschen, die hungern müssen, die unter Entbehrung leiden, die von der Katastrophe heimgesucht werden, jetzt unter Corona, und die Hilfe finden, dass wir, die wir alles reichlich haben, mit unserer Hilfe nicht nachlassen, sondern bereit sind, mit denen zu teilen, die zu wenig haben. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Und lass uns beten für die Einsamen, um die sich niemand kümmert. Um die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lass uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen in unserem Dorf. Für die Kranken und für die Sterbenden. Dass Gott ihnen allen beistehe mit seinem Trost und seiner Kraft. Und dass sie und wir erfahren, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Lasset uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Wir wollen nun das Gebet unseres Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten nun um den Segen des Herrn. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir hören nun noch einmal den Gitarrenchor.